Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 12. November, schon um die Mittagszeit, damit wir wieder die Zahlen von heute mit reinnehmen können, damit wir uns wieder ein bisschen über die Bayer-Aktionäre lustig machen können. Nee, ich meine, eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja lustig. Ja, aber Bayer vermeldet heute, habe ich gelesen, ein neues 20-jähriges Tief. Also ja, Bottom is
Einst
the
das
limit.
wertvollste deutsche Unternehmen, gell? Es ist unfassbar.
Lange ist's her, ja, davon ist nicht mehr viel übrig. Deswegen werden wir uns heute da mit den Zahlen beschäftigen. Und ich kann spoilern, sie sind wirklich so schrecklich gewesen, wie es der Kurs widerspiegelt. Aber es waren heute auch noch weitere Unternehmen mit dabei. SCA Limited hat gerade kurz vor Drehbeginn veröffentlicht. Das werden wir anschauen. Home Depot war mit dabei. Auch Shopify, die wir ja bisher immer mitverfolgt haben. Und ich kann da schon mal sagen, es gab hier auch einige sehr positive Berichte. Also nicht, dass wir immer nur irgendwie auf die negativen Sachen schauen. Und außerdem, die Aktienmärkte sind jetzt die letzten Tage, so seit Trump gewählt wurde, also ja wirklich unfassbar gelaufen. Also mittlerweile muss man schon echt ziemlich lange auf die Suche gehen, bis man mal so Unternehmen findet, die zumindest mal eine faire oder sogar eine günstige Bewertung haben. Es sei denn natürlich, es liegt da was im Argen, ja. Aber da haben wir euch heute als ersten Teil mal zwei Aktien mitgebracht, die ich aktuell tatsächlich trotzdem günstig finde und das trotz dieser euphorischen Marktlage. Also ihr merkt eine wirklich vollgepackte Folge wieder. Und wir beginnen wie immer so ein bisschen mit einem kleinen Marktüberblick. Ja, was gibt's im Trade? Ich meine, jetzt so in den aktuellen Zeiten ist Trading eigentlich recht einfach, oder? Man muss einfach nur einen Datenpfeil auf ein Ding werfen, die Aktie steigt, oder?
Es ist wirklich, ne, und es ist auch, glaube ich, wieder das Gefährliche, weil der ein oder andere, was ich auch immer so mitbekomme, denkt jetzt schon wieder, er ist der neue Warren Buffett, weil ja alles so einfach ist und alles steigt und jeden Tag hast du ein neues Hoch. Man vergisst dabei halt sehr gerne, dass gerade wieder, zumindest wenn du so im US-Markt aktiv bist, alles angehoben wird einfach und dass das natürlich nicht ewig so weitergeht, sollte auch jedem klar sein, aber alle, die jetzt so ein bisschen US-Exposure haben, Tech, auch zweite und dritte Reihe, das hat ja brutal von Trump profitiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in nächster Zeit auch noch weiter ganz gut läuft. Aber ich sag mal, kurzfristig, also was man gestern dann teilweise wieder gesehen hat, aber auch schon die Tage davor, das war, ich will mal so sagen, so eine Eskalation nach oben. Ich glaube, das waren zum einen dann so Algorithmen wieder, ja, Momentum getriebene Algorithmen, die die Aktien, die gut laufen, weiter nach oben treiben. Dann haben wir, glaube ich, Shortseller, die richtig auf den Deckel bekommen. Ich glaube, bei Tesla waren zum Beispiel jetzt 5 Milliarden in den letzten Tagen, was die Shortseller allein verloren haben. Ich glaube, die müssten jetzt auch so langsam zwangseingedeckt werden. Ich weiß gar nicht, ob Bill Gates war ja auch immer Tesla Short, eine recht große Position. Ob der da noch Short ist, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall wird es für ihn dann auch langsam teuer werden. Und dann halt auch einfach so die Privatanleger, die jetzt zuletzt so ein bisschen mehr in Richtung Gier wieder gehen. Es gab auch jetzt gestern nochmal die Oktoberzahlen von Robinhood, die jetzt dann auch zeigen, ja, also da fließt sehr viel Geld rein. Da wird extrem viel bei Aktien gehandelt. Ich glaube, hoch zweistellig bei Krypto gehandelt. Alle Bitcoin und Ethereum und ich glaube wahrscheinlich auch diese ganzen Altcoin Hodler, die können richtig feiern. Wie lange es dort jetzt weitergeht oder ob wir die 10, die 100.000 sehen, schwer zu sagen, aber ich glaube gestern, das war für mich, deswegen habe ich auch sehr vieles jetzt im Trading Depot verkauft und habe sehr viel Cash. Das war jetzt für mich gestern so so ein bisschen was, so das Finale will ich mal sagen, weil wir hatten diese Eskalation nach oben, wo Aktien ohne News 20% gestiegen sind, zum Beispiel Hims & Hers, Affirm, die wurden nach Zahlen verprügelt. Gestern steigen sie wieder 17, 18%. Das ergibt halt auch teilweise keinen Sinn mehr einfach. Ja, Tesla gab es ja von Wedbush, der Analyst ist immer extrem optimistisch, gab es jetzt dieses 400-Dollar-Kursziel. Er hat sogar gesagt, es könnte sogar auf 600 Dollar gehen. Die Aktie ballert wieder 8% nach oben. Ja, haben jetzt, glaube ich, 1,2 Billionen M-Cap. Ey, ich meine, ich freue mich, ne, im Langfristdepot das Ding. Hab ja auch ordentlich was abbekommen da in den Kommentaren. Und das Ding hat jetzt, glaube ich, 50, 60% gemacht. Also, aber dass das so nicht weitergehen kann, ist klar. Aber das ist halt Börse, ja. Der Markt übertreibt sehr gerne. Es gab, ich muss gerade mal gucken, ob ich das finde, von Dan Niles nochmal ein paar spannende Kommentare zum Markt. Und da hat er im Endeffekt gesagt, ich guck's mal kurz raus, genau, dass der Markt halt jetzt kurzfristig schon überhitzt ist, ein Rücksetzer kommen kann, weil es ja jetzt teilweise parabolisch nach oben geht, aber dass trotzdem der übergeordnete Trend intakt bleibt. Trump hatte ja in seiner ersten Amtszeit schon eine sehr gute Quote, ja, alle, die immer behaupten, die Welt geht unter Trump, das wird nicht passieren. Die Demokratie wird nicht untergehen, die Weltwirtschaft wird wahrscheinlich auch nicht untergehen. Vielleicht in Europa wird es immer schwieriger, ja, aber die US-Börsen laufen sehr gut. China und Europa werden halt Gegenwind durch Zölle haben, aber diese weniger Regulierung ist gut für Finanzwerte, gut für Energie, für Technologie. Dann spielt ja auch die ganze Fiskalpolitik mit, ja, die Fed hat mit den Zinssenkungen begonnen, die werden 2025 weitergehen. Andere Zentralbanken senken ebenfalls sehr aggressiv, also das ist alles sehr stimulierend. Dann kommen auch die Steuersenkungen, die zu höheren Ergebnissen pro Aktie führen sollen. Und, das ist natürlich das Wichtigste, das BIP-Wachstum ist immer noch bei 3%. Es ist keine Rezession bisher in den USA in Sicht. Die Arbeitslosigkeit ist weiter niedrig und dieses ganze Thema KI, das wirkt eher deflationär, sagt er. Das sieht man ja auch schon bei einigen Unternehmen. Ja, da braucht man keine Mitarbeiter mehr. Es gibt KI-Agenten. Also diese technologische Substitution von Arbeit ist eben auch bullish und China versucht auch seine Wirtschaft anzukurbeln. Das waren so ein paar Punkte. Und jetzt ist auch noch die Saisonalität am Start. Die besten 3 Monate des Jahres stehen vor uns. Also, ja, das sind so ein paar Argumente, wieso wir jetzt zumindest keinen Crash sehen. So sehe ich es auch, aber das, was jetzt zuletzt passiert ist, auch bei Palantir und so, das ist, ich glaube, Palantir, was haben die jetzt, 30 Mal Umsatz oder so? Das KGV ist hoch dreistellig mittlerweile, ja, die haben gute Zahlen, wachsen gut, aber wenn natürlich Aktien jetzt nochmal viel stärker steigen als die operativen Kennzahlen, das kann halt nicht ewig so weitergehen. Ja, und wir hatten heute Morgen, das ist vielleicht noch ganz wichtig, also als ich heute Morgen reingeschaut habe, war zum Beispiel eine Coinbase auch schon wieder 4-5% im Plus. Wir haben aber jetzt zumindest den ersten Dip gesehen. Viele Aktien sind ins Minus gedreht, auch Palantir. Das zeigt für mich auch jetzt so, jetzt wird's langsam wackelig. Also mal schauen. Ne? Ich denke jetzt erst eher die nächsten Tage könnte es ein bisschen korrigieren. Aber dann vielleicht auch nochmal ins Jahresende hinein stärker.
Ja, Price to Sales bei Palantir ist bei über 50 mittlerweile, 30, da sind wir schon lange durch an der Stelle. 50.
Also nicht KGV, sondern Price to Sales.
Price to Sales, also KUV ist bei fast 52 jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Genau, 30, das war ja mal noch vor jetzt diesen ganzen letzten Anstiegen. Ja. Aber darüber brauchen wir jetzt heute nicht sprechen, haben wir schon oft genug gemacht. Die letzten Zahlen sind ja auch noch nicht lange her, genau. Ja. Ja, auch Thema Kryptowährung ist natürlich Wahnsinn, wie das jetzt da aktuell läuft. Man sieht aber auch, dass da eben, es gibt ja einen eigenen Crypto Fear and Greed Index, der ist gerade auch immer weiter am Steigen und ist jetzt so bald schon an der Schwelle zu Extreme Greed, aber natürlich geht es da auch nochmal deutlich schneller und ist natürlich auch keine sichere Aussage dafür, dass es da jetzt dann auf einmal wieder abrupt beendet. Ich bin gespannt, ich kann mir ehrlich gesagt ja nicht so vorstellen, dass wir jetzt noch die 100.000 in diesem Jahr sehen werden. Langfristig bin ich davon überzeugt.
Also bei dem Momentum, ich könnte es mir vorstellen, ja, weil Krypto ist ja nochmal irgendwie gefühlt der Hype. Ich habe gestern durch Zufall super zum Discord gepostet von diesem Hoss. Der macht ja auch viel. Der ist ja auch, glaube ich, so ein berühmter Podcaster mittlerweile. Teilweise, ja, ich glaube, von den Mainstream-Medien sehr umstritten. Aber der hat gestern einen Livestream gemacht auf YouTube. Da waren 65.000 Leute live dabei. Da hat er da irgendwie mit irgendwelchen Coins da gehandelt. Also du siehst halt schon, und das ist halt krass bei Krypto, wieder der Hype, wenn der mal losgeht, wie der läuft einfach. Ja, und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass wir die 100.000 sogar recht schnell sehen. Wir waren ja heute Morgen schon bei 88.000, 89.000, also nochmal 15%.
Also du redest jetzt von Dollar, ich rede von Euro, da ist es noch ein bisschen weiterer Weg. Also bei Euro sind wir jetzt gerade bei 81.000, weil ich denke immer, wir sind in Deutschland, deswegen gucke ich auf Euro. Klar, bei Dollar ist es jetzt nicht mehr ganz so weit, ja, wir werden sehen, ja. Aber sehr interessante Entwicklung auf jeden Fall, ja. Dann würde ich sagen, genau, da wir es ja jetzt schon davon hatten, wie spektakulär die Märkte aktuell laufen und es aktuell wirklich nicht ganz so einfach ist, Aktien zu finden, wo man jetzt sagt, ja, das ist noch vernünftig gepreist. Deswegen habe ich euch mal zwei Aktien heute mitgebracht, die ich zum aktuellen Zeitpunkt wirklich interessant finde und wo die Lage halt auch nicht so schlecht aussieht. Weil natürlich, man kann sich jetzt da ein paar Unternehmen raussuchen und sagen, hey, die sind bewertungstechnisch super günstig, aber oder? Bayer zum Beispiel haben wir nachher noch unser deutsches Prunkstück drin, aber ich habe jetzt euch heute auch zwei Aktien mitgebracht, wo ich jetzt sage, also die eine finde ich jetzt von den Zahlen her schon wirklich sehr günstig, das ist die amerikanische Merck, also die das ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt und die sind vor allem in diesem Jahr so teilweise echt unter die Räder gekommen und das, obwohl sie sogar teilweise ihre Prognosen erhöht haben, also es ist schon ein bisschen Paradox tatsächlich gewesen. Es lag so ein bisschen daran, also zuletzt jetzt, also dass der Ausblick einigen nicht so gefallen hat. Das hatte aber auch so seine Gründe, weil hier viele Einmaleffekte mit reingespielt haben, weil es hier mehrere Übernahmen gegeben hat. Also die sollen eben das bereinigte Ergebnis für 2024 deutlich belasten. Aber ich würde halt eben auch sagen, also das ist halt irgendwie ein bisschen was anderes, wenn Sie jetzt sagen müsst, nee, Ihr Verkaufsschlager, der verkauft sich auf einmal nur noch halb so gut als wie gedacht. Das ist halt doch nochmal so ein bisschen was anderes, ja, denn so ihr absoluter Kassenschlager, das ist das Krebsmedikament Keytruda, die sind sogar besser gewesen in diesem Jahr. Also sie rechnen auch damit, also dass es hier nachhaltig weiter gute Geschäfte geben wird. Also deswegen ist auch so mal ein bisschen noch die Gesamterlöse angepasst worden nach oben. Und da tun sie weiter davon profitieren, ja. Also es ist Wahnsinn, wie sich das verkauft. Und sie hatten jetzt dann ebenfalls noch so ein bisschen Probleme aufgrund von einer, Kooperation, die sie geschlossen haben mit für eines ihrer neuartigen Krebsmedikamente, das mit dem Unternehmen Daiichi Sankyo. Da hat es dann eben noch so ein paar Schwierigkeiten auch gegeben. Das hat dann so ein bisschen dafür gesorgt, ja, dass man so ein bisschen Unsicherheit in das Ding reingekommen ist. Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, also wir haben jetzt hier eine Free Cash Flow Yield von fast 6%. Mittlerweile, ein EV-EBIT von unter 15 und ein Forward-KGV von 11. Also das finde ich jetzt für so einen Wert schon echt sehr interessant, weil sie auch ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler eben sind. Also ist eine Aktie, die da für die meisten Dividendeninvestoren eigentlich immer mal einen Blick wert sein könnte. Also mittlerweile liegt die Dividendenrendite bei über 3%. Wichtig, es ist die amerikanische Merck, also das ist Merck und Co., nicht auf Merck KGaA schauen. Das ist die deutsche Merck, die hat nicht mal 2% Dividendenrendite. Dementsprechend für so ein Dividendendepot finde ich eigentlich die amerikanische Merck zum aktuellen Zeitpunkt echt interessant, weil sie auch sich über Jahrzehnte gesehen eigentlich als immer recht robust rausgestellt hat. Also hat immer wieder auch mal sehr gute Phasen am Markt gehabt und Rücksetzer finde ich bei so einer Aktie sind eigentlich eher eine Chance. Also auf Einjahressicht ist die Aktie jetzt gerade pari, also bei null, aber sie hatte eben so Anfang und Mitte des Jahres einen wirklich starken Verlauf, von dem hat sie jetzt aber eben schon quasi wieder alles abgegeben. Langfristig gesehen ist die Aktie eigentlich über einen langen Zeitraum recht gut gelaufen und vor allem eben aus Dividendensicht dürfte sie da sehr spannend sein, ja. Oder kennst du die Aktie? Ich weiß nicht, ich glaube, mit der hast du dich noch nicht so viel
Also vom Namen her und so weiter schon, aber ehrlich gesagt nie genau vor. Ich habe gerade mal drauf geschaut, ja. Wurde jetzt zuletzt wieder ordentlich abverkauft. Hatte mal einen ganz guten Start ins Jahr, aber seitdem wieder genau zurück auf los.
Genau, ja, deswegen, das könnte aktuell meiner Meinung nach eine interessante Gelegenheit sein. Ist natürlich alles keine Anlageberatung. Also da geht es auch immer darum, dass man sich eben ein bisschen näher damit beschäftigt und nicht, dass ich sage, die solltet ihr jetzt unbedingt kaufen. Von den Kennzahlen her wirkt es auf jeden Fall recht attraktiv. Und die zweite Aktie, die ich mitgebracht habe, die kommt aus dem Bereich der Halbleiter, allerdings aus dem Maschinenbau. Das ist jetzt aber nicht so die typische ASML, die dann so immer rumschwirrt oder bei manchen noch auch KLA. Und zwar ist das Applied Materials. Das ist eine Aktie, die über einen sehr langen Zeitraum extrem stark gelaufen ist und die jetzt meiner Meinung nach auch so ein bisschen in Sippenhaft genommen wurde mit den anderen. Also auf Einjahressicht ist sie zwar immer noch fast 27% im Plus, die hat aber zuletzt wirklich ordentlich Federn gelassen. Also die Aktie ist von ihrem Hoch mittlerweile ja doch ein sehr gutes Stück nach unten gekommen, lag natürlich eben auch so ein bisschen daran, dass Anfang und Mitte des Jahres ja die Maschinenausrüster da wirklich sehr stark gelaufen sind. Jetzt ist sie aber über 20% von ihrem Hoch dann entfernt. Gerade wenn man sich so mal die langfristige Entwicklung von dem Unternehmen anschaut, also die ist wirklich ein richtiger Dauerläufer gewesen, die Aktie, die war da sehr stark und die ist im Bereich, also sie stellen Fertigungsanlagen her, also so zur Herstellung so für so ganz dünne Schichten, um es mal so ein bisschen einfach auszudrücken. Also das sind dann vor allem so, da können dann gefertigte Produkte so mit integrierten Schaltkreisen, aber eben auch für Solarzellen oder Leuchtdioden sind auf solche Technologien dann eben angewiesen. Sie haben aber auch noch ein paar andere Sachen. Wenn man sich da so die langfristige Entwicklung anschaut, die ist wirklich sehr stark gewesen, also auch operativ vor allem. Auch sie sind ein Unternehmen, die natürlich immer wieder mal so gewisse Zykliken hat. Also vor einigen Jahren hatten sie schon mal eben so ein Übergangsjahr wie jetzt aktuell dann. Das gibt's halt einfach bei denen. Aber ich finde jetzt auch, dass der Markt zuletzt gerade so für die, also für in dem Bereich der Maschinenausrüstung da ja doch so ein bisschen zu hart abgestraft wurde, vor allem wenn man es mit Hinblick darauf sieht, was für eine Party da die meisten Tech-Unternehmen gefeiert haben. Das ist mir aktuell so ein bisschen zu pessimistisch, was da abläuft, weil auch wenn man sich andere Unternehmen anschaut, ASML hatte schon fast 40% vom Hoch verloren, auch LAM Research hat ein Drittel verloren, also da sind viele so, die haben sich alle so ein bisschen gegenseitig so nach unten gezogen, würde ich jetzt mal sagen, und für ein Unternehmen mit den Wachstumsaussichten, also bei Applied Materials geht man jetzt in den nächsten Jahren weiter mit einem zweistelligen Wachstum aus. Es sind jetzt auch zuletzt ist der Gewinn, also im letzten Quartal, um fast 10% gewachsen. Also die sind auch weit davon entfernt, dass man dann sagt, hey, die sind irgendwie gerade wieder am Schrumpfen oder ähnliches. Also so ist es tatsächlich gar nicht der Fall. Also sieht für mich alles sehr ordentlich aus und mit den Aussichten so ein KGV 21, Forward KGV ist 20, Free Cashflow Yield über 4%, EV EBIT von unter 20, also da muss man in vielen Bereichen schon echt lange suchen für ein Unternehmen mit solchen Wachstumsaussichten und mit so einer starken Marktposition. Deswegen Applied Materials ein wirklich sehr interessanter Kandidat meiner Meinung nach.
Ja, wahrscheinlich ist das halt hier auch dasselbe Thema wie es aktuell, ne? Vielleicht auch unter Trump so ein bisschen mehr Angst und Unsicherheit im Chipsektor. Gestern waren übrigens die Chip-Aktien alle recht schwach. Es gab ja auch immer wieder jetzt Meldungen, dass jetzt auch TSMC wieder die Lieferung von KI-Chips an China unterbunden werden soll. Vielleicht gibt es neue Restriktionen für ASML, aber vielleicht auch für Applied Materials und so weiter nach China. Vielleicht spielt das natürlich auch alles so ein bisschen rein, aber was genau Trump da jetzt vorhat und macht oder seine ganze Regierung, weiß man ja alles noch gar nicht. Ne? Also aber was krass so zu sehen ist, wie jetzt schon alle so andere Länder teilweise kommen und bevor er im Amt sind und dann irgendwie schon anfangen zu sagen, ja, wir können hier sprechen, wir können das machen, wir machen das und das. Auch Taiwan hat das jetzt zum Beispiel schon gemacht. Das ist schon echt richtig krass. Auch Putin hat gesagt, naja, klar, wir können sprechen und so für neue Beziehungen und so. Das ist schon, also der hat auf jeden Fall ordentlich Macht, das muss man sagen. Die Schatten, wie hat er gesagt, werfen ihren Schatten voraus. Die Präsidentschaft wirft ihren Schatten voraus, sozusagen.
Ja, und vor allem, was einige noch so ein bisschen Angst, gerade bei den amerikanischen Ausrüstern haben, es ist ja immer ein Thema, dass gerade die Maschinenhersteller immer wieder eben neue Exportverbote bekommen. Und da ist es jetzt eben so, dass auch schon wieder im amerikanischen Raum eine neue Runde quasi von neuen Exportbeschränkungen ausgerufen worden. Und das ist natürlich im amerikanischen Raum sehr viel einfacher durchzusetzen, als dann eben zum Beispiel in den Niederlanden mit ASML oder es gibt auch in Japan sehr wichtige Ausrüster. Und da hat man jetzt eben schon so ein bisschen verlauten hören, dass vor allem die niederländische und die japanische Regierung sich da tatsächlich so ein bisschen quergestellt haben, weil die natürlich auch damit argumentieren, dass es halt trotzdem auch ein freier Markt bleibt, dass die USA da nicht das alleinige Anrecht darauf haben zu entscheiden, also in welche Region jetzt zum Beispiel ein niederländisches Unternehmen Sachen verkaufen darf. Wir wissen es ja alle mit der EUV-Technologie beispielsweise, dass sie nicht nach China exportiert werden darf. Aber da hatten jetzt einige auch so ein bisschen Angst, dass dann eben vor allem die amerikanischen Unternehmen da deutlich mehr nochmal drunter leiden dürften, als dann eben beispielsweise eine ASML oder der ein oder andere japanische Anbieter. Und da Applied Materials natürlich auch aus den USA kommt, wie es der Name schon vermuten lässt, ist das ebenfalls nochmal so ein kleines Thema, was da eine Rolle spielt. Aber langfristig gesehen sind diese Maschinenbauer halt einfach schon wirklich sehr starke, also es ist für mich ein sehr starkes Segment, das ich tatsächlich interessant finde, aber gerade eben auch eine Applied Materials dann, genau. Dann würde ich jetzt aber sagen, springen wir mal in die Earnings rein. Ja, wie immer, der Ältere darf entscheiden, mit was wir beginnen und dann werden wir mal...
Ich guck mal gerade, was die vorbörslichen Kurse machen. Wo ist am meisten los?
Wo ist am meisten Redebedarf?
Fangen wir doch mal mit was Positivem an, oder? Machen wir doch mal Shopify.
Finde ich gut, ja. Weil wir sind ja nicht die Tagesschau, ja, deswegen müssen auch mal ein paar positive Sachen.
Shopify ist mittlerweile 18% im Plus, wow.
Ja, die haben auch eine richtige Renaissance hingelegt, wenn man so bedenkt, so in Corona der Highflyer, danach der große Boomer und jetzt zuletzt eigentlich immer wieder sehr gut gewesen, vor allem auch zahlentechnisch sehr stark und man muss sagen, also das Wachstum, es läuft weiter voran, also sie wachsen weiter zweistellig, die Umsätze, die sind um 26% gewachsen. Also im Vorjahr haben sie, also im Quartal haben sie noch 1,7 Milliarden gemacht, jetzt 2,16 Milliarden. Also wieder hervorragendes Wachstum, sowohl bei den Subscription Solutions als auch bei den Merchant Solutions. Ihr Gross Profit ist ebenfalls deutlich über 20% gewachsen, von 901 Millionen auf 1,118 Milliarden. Also wirklich sehr stark auch wieder gewesen. Die Kosten, die haben sie weiter wirklich im Griff. Die Kosten, die sind nicht mal um 10% gewachsen. Also das heißt, die Margen, die sind wieder absolut gottlos gestiegen, wie man so schön sagt. Ja, wenn man, ich weiß, der Michael kennt es nicht mehr, ja, so als alter Haudegen, aber die Jugend, wir sagen da immer gerne solche Ausdrücke. Ja, also gottlos, sehr stark. Also sie haben Sales and Marketing.
Wack kenne ich.
Genau, ja. Sales and Marketing ist knapp 10% gestiegen, das ist bei 26% mehr Umsatz natürlich sehr stark. Research Development, da sind sie nur einstellig gewachsen. General Administrative, zweistelliger Rückgang gewesen bei den Kosten. Also da haben sie wohl nochmal einige Leute.
Da hat der Tobi richtig aufgeräumt, der Tobi Lüttke, ne? Das ist schon krass.
Also da haben sie echt Gas gegeben und damit bleibt ein Operating Income, das sich mehr als verdoppelt hat von 122 auf 283 Millionen und damit hatten sie ein Net Income von 828 Millionen. Wenn man die Investments mit rausrechnen würde, ist es trotzdem noch eine Verdopplung vom Net Income von 173 Millionen auf 344 Millionen. Ich kann kein Haar in der Suppe finden. Sehr starke Zahlen, die Shopify da präsentiert hat. Es wundert mich zwar immer wieder, wie Shopify das macht, weil ich das Geschäftsmodell an sich eigentlich, ich finde es ein bisschen strange. Eigentlich denkt man ja so, ja, so Shop-Baukasten oder so. Da gibt es doch jetzt mittlerweile, hat doch jeder jetzt diesen Shop gebaut oder wer kauft überhaupt bei irgendwelchen anderen Shops außer Amazon?
Ganz am Anfang dachte ich das auch, aber also so ein Shopify-Shop ist nicht zu vergleichen. Gleichen, wie wenn du hier bei IONOS dir so einen Website-Baukasten baust und so. Da ist ja so unfassbar viel mehr dabei. Und ich habe ja unter anderem letztens auch nochmal mit jemandem gesprochen, die sind auch auf Shopify gewechselt von, was war das vorher, Shopware oder irgendwie sowas oder irgendein anderer Anbieter. Die haben halt gemeint, das kannst du gar nicht mehr vergleichen sozusagen. Das ist so unfassbar viel schneller und besser, was du da machen kannst. Du kannst ja auch diese Payment-Abwicklung über Shopify machen. Und was jetzt extrem krass lief, sie haben, Sidekick heißt das, KI-Tool Sidekick haben sie eingefügt. Da gibt es dann bessere Statistiken, du kannst das Nutzerverhalten beobachten, der gibt mir dann Tipps dabei, du kannst dann easy Rabattcodes erstellen und so weiter. Also die machen da wirklich so viel und verbessern das Produkt immer weiter. Und es geht, also ich dachte auch vorher, okay, braucht ja kein Mensch, es gibt ja Amazon und so weiter. Aber ich glaube, es gibt halt so ein paar große Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, wo viele sehr gerne bestellen oder vielleicht noch eBay, aber das ist ja auch mittlerweile eher platt. Dann gibt's vielleicht noch sowas wie Temu oder so. Aber ich sag mal, fast alle anderen Websites, auch große, Websites mit Shops, die laufen einfach mittlerweile über Shopify. Und das ist auch einfach ziemlich cool gemacht mittlerweile, weil du kannst dich dann immer irgendwie einloggen, gibst du kurz deine Handynummer an, dann ist da wieder alles drinne, die Sendungsverfolgung so. Also ich finde das echt richtig gut und nahtlos und auch, wie das dann alles im Shop funktioniert. Also ich bin vom Produkt her sehr begeistert. Wenn ich heute nochmal irgendwie was mit Online-Shop machen würde, würde ich auf jeden Fall auch bei Shopify das starten. Ja, und sie haben natürlich ein tolles Abo-Modell da mittlerweile. Sie hatten ja mal, und ich glaube, deswegen hat die Aktie sich auch so krass erholt, wer sich noch erinnert, die hatten ja auch mal damals dann gesagt, sie wollen wie Amazon Logistik machen und sowas. Und das ging halt voll nach hinten los. Kosten sind explodiert, du hast nur Geld verbrannt. Das haben sie ja dann komplett wieder abgestoßen. Und seitdem, ja, also die Aktie, die ist dieses Jahr oder seit letztem Jahr hat sie sich verdreifacht. Also das ist schon richtig, richtig stark. Und eine Zeit lang war es ja so, dass sie zwar irgendwie beim Umsatz gewachsen sind, aber haben halt Geld verbrannt oder zumindest nichts verdient. Und jetzt, Daniel hat es gesagt, also Cashflows und so, die sprudeln so richtig krass mittlerweile und die Kosten haben sie eben sehr gut im Griff. Ja, jetzt natürlich wieder heute plus 19%, ist mal wieder eine Ansage, aber läuft halt auch. Ne? Ich habe sie ja schon länger im Langfristdepot und da bin ich natürlich jetzt auch happy. Bin mit der Position 150% im Plus. Ich hatte da immer, ich war damit richtig dick im Minus, hatte aber ein, zwei Mal nachgekauft. Ja, und jetzt hat sich's gelohnt, aber jetzt da natürlich hinterher zu laufen, sowas ist natürlich immer schwierig. Ne? Also ich glaube, so bewertungsmäßig sind die jetzt natürlich auch nicht ganz günstig, waren sie aber auch noch nie. Aber ich glaube, mittel- bis langfristig ist es eines der besten Unternehmen auch so im Tech-Bereich. Und ich glaube, die sind auch so innovativ und könnten auch von diesem ganzen KI-Boom profitieren. Und das spielen sie natürlich auch, dass sie hier sagen, hier die KI-Tools für die Händler sorgt dann für bessere Conversions und so weiter. Also Aussichten sind meiner Meinung nach weiter echt gut.
Ja, genau. Also das war auch nicht so gemeint, wie dass ich jetzt sage, das ist einfach nachzumachen, aber es klingt halt so auf den ersten Dingen, wenn man sich damit beschäftigt, klingt es halt so mega unspektakulär dann, ja. Aber das sind ja oft meistens so die interessantesten Unternehmen dann tatsächlich, ja, weil wenn es so einfach wäre, würde es eine Million andere geben, die es zumindest ebenbürtig dann machen.
Ja, genau. Es war zumindest so einfach damals, als der Tobi Lüttke ist ja Deutscher, ist nach Kanada ausgewandert und hat dann da irgendwie bei seiner damaligen Freundin, da gab es ja echt einen coolen Podcast bei OMR, wollte er seine, was waren das, Snowboards verkaufen und dann hat er irgendwie gemerkt, es gibt gar nicht so einen richtigen Shop, dann hat er den selbst entwickelt sozusagen, hat darüber dann seine Boards verkauft und das lief dann irgendwie schleppend, aber irgendwann hat er dann halt gemerkt, okay, es macht mehr Sinn, direkt nur noch die Software zu bauen, das hat er dann auch aus dem Zimmer von zu Hause angefangen zu bauen, ja, und es ist ja, war oder ist jetzt wieder das wertvollste Unternehmen in Kanada. Es ist schon echt krasse Story auf jeden Fall. Kann ich empfehlen, das mal zu hören.
Ja, sehr spannend, genau. Dann würde ich sagen, wir bringen es einfach mal hinter uns. Wir schauen uns auf die oder wir schauen uns mal die Bayer-Zahlen an. Ich hatte es ja bereits angekündigt, ein neues 20-Jahres-Tief. Also wenn man meint, es geht nicht weiter runter, Bayer hat es zuletzt immer wieder geschafft, sich da nochmal zu übertreffen. Und ja, die Zahlen, es sieht einfach gruselig aus. Also man kann es leider nicht anders sagen. Ja, also sie sind erneut geschrumpft. Das lag diesmal zwar auch zu einem großen Teil an Währungseffekten. Ohne diese wären sie um 0,6% gewachsen. Also auch da schwierig. Aber ich gucke da eigentlich in der Regel eh nie so gerne drauf. Also ich gucke einfach auf die normalen Ergebnisse. Umsätze also 3,6% rückläufig gewesen. Richtig übel sah es dann aber in der Bottomline aus. Ja, es gab wieder große Abschreibungen in ihrer Agrarsparte und die hat dafür gesorgt, dass ihr Gewinn oder ihr Konzernergebnis diesmal bei minus 4,2 Milliarden Euro lag. Im Vorjahr hatte man ein Minus von 4,6 Milliarden. Das Finanzergebnis lag bei über eine halbe Million im Minus. EBITDA vor Sondereinflüssen minus 26%. Also ja, es fällt dann einem schwierig, da irgendwie noch was Positives dem Ganzen abzugewinnen. Vor allem, weil das Unternehmen selber jetzt auch gesagt hat, also zum einen, dass es sehr schlecht aktuell eben in ihrer Agrarsparte läuft. Und das ist ja eigentlich die, würde ich jetzt mal behaupten, weshalb die meisten überhaupt in Bayer entweder investiert sind oder sich für das Unternehmen interessieren. Was heißt ja immer, dass sie eben eines der stärksten Unternehmen in der Crop Science dann eben sind. Aber man merkt es eben zahlentechnisch leider überhaupt nicht. Und vor allem muss man auch dazu sagen, dass sie auch für das Jahr 2025 mit eher verhaltenen Ergebnissen in der Sparte rechnen. Also wenn man das jetzt schon sagt, ja, dann kann man schon mal so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Also wenn der Bayer sagt, das werden verhaltene Zahlen, das wird schon mal sehr schwierig, weil es jetzt hier wohl nochmal neue regulatorische Vorschriften gibt und der Preisdruck auch weiter. Aktuell leiden ja vor allem so die Glyphosatpreise. Das ist alles etwas, was dem Unternehmen eben schadet. Deswegen, es bleibt aktuell, also für mich bleibt die Aktie weiter ein absolutes No-Go. Ich sehe da überhaupt keine positiven Aspekte, wo man jetzt sagen könnte, ja, so könnte man irgendwie der Turnaround gelingen, nur um jetzt irgendwie da auf eine Abspaltung hingesehen, das Ganze jetzt da mal so als Zock ins Depot zu legen. Also das wäre mir persönlich also weiterhin viel zu riskant, ja. Also es läuft weiter sehr schlecht. Von einem ihrer wichtigsten Medikamente, von Xarelto, hatten sie auch einen wirklich starken Rückgang zu verzeichnen. Ja, alles wirklich. Ja,
Rückgang von 1,05 auf 802 Milliarden bei Xarelto, von dieser Blutverdünner, glaube ich, ne? Also, ja, die ganze Pharma-Pipeline läuft auch nicht mehr gut. Ich glaube, davon sind sie auch stark abgelenkt von dem Problem bei Crop Science. Was noch vielleicht ganz spannend ist, was bei uns heute auch gepostet wurde im Discord. Also ich weiß nicht genau, wo die das her hatten oder ob es stimmt. Also es sind ja immer noch sehr, sehr viele Klagen offen. Und es sind jetzt wohl im letzten Quartal wieder, ich guck gerade nochmal, sind wohl wieder 5.000 mehr hinzugekommen. Also sie versuchen es da immer mit den Vergleichen, aber du kommst ja da auf keinen grünen Zweig, weil in den USA die ganzen Anwälte ja immer wieder probieren dann hier zu sagen, ey, wir vertreten euch hier, ihr könnt da hier wieder jeder 100.000 rausschlagen oder noch mehr oder Millionen. Und das ist halt, ich glaube, das ist wirklich, das habe ich glaube ich mal gesagt, das war die größte Wertvernichtung, die je ein Manager in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, 20 Jahren gemacht hat, einfach aus dem wertvollsten Unternehmen Deutschlands jetzt so ein, ja, muss sagen, Sanierungsfall zu machen. Ja, die Aktie ist, ich glaube, mittlerweile 80-90% hat sie verloren oder so. Das ist neues Jahrestief, neues 20-Jahrestief, was du gesagt hast. Querbeet jetzt wieder schlechte Zahlen. Also bereinigte EBITDA soll jetzt noch bei 10 bis 10,3 Milliarden liegen. Vorher hatte man gesagt 10,4 bis 11 Milliarden, also je nachdem, welche Spanne man nimmt, bis zu 10% weniger. Umsatz war auch im Q3 mit 9,97 Milliarden deutlich schlechter als erwartet und gegenüber dem Vorjahr auch deutlich gesunken. Also diese Klagen weiter, die Umsätze gehen zurück, du verfehlst die Prognosen. Du hast gesagt, also aktuell sieht man da halt einfach weder im Kurs noch irgendwie operativ ein Turnaround. Es gab ja mal letztens diese Story noch im Manager-Magazin war das, dass sie versuchen, da irgendwie diese Klagen wie so eine Art Bad Bank zu bauen, also das irgendwie in einen so einen Mantel reinzupacken, das ein bisschen mit Geld auszustatten, das soll dann diese ganzen Klagen bedienen, aber natürlich ist das nicht ganz so einfach in den USA, also das wird's ja jeder machen, dass du da irgendwie so ein Ding pleite gehen lässt und so, aber ja, dieses neue Management, die probieren da glaube ich viel gerade, aber die Aktie war heute zeitweise, ich gucke gerade nochmal, die hat sich ein bisschen vom Tief erholt, sie ist nur noch minus 12%, sie war sogar schon mal bei nur noch 21,04 €, jetzt steht sie bei 21,53 €, trotzdem katastrophal einfach, ja. Also für mich kein Grund, dort auch nur einen Cent zu investieren, aktuell ja. Leider.
Bleibt eine sehr schwierige Lage auf jeden Fall, genau. Ja. Dann gehen wir aber wieder mal zu etwas, das ein bisschen freundlicher ausgesehen hat. Also wirklich überrascht haben mich diesmal tatsächlich die SEA-Zahlen, weil das Thema brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal neu aufrollen. Das haben wir jetzt bei jedem Quartalszahlen zuletzt immer gehabt. Long story short, das Unternehmen wollte letztes Jahr, als es mal sehr schwierig war, haben sie gesagt, sie wollen jetzt profitabel arbeiten. Nachdem sie das in einem Quartal geschafft haben, haben sie das schon umgeswitcht. Ja. Das ist die Story kurz erzählt, weil diejenigen von euch, die uns länger verfolgen, die wissen jetzt, also wir haben das schon öfters behandelt, aber es scheint jetzt so, als könnten sie jetzt beides machen. Also sie haben ein sehr starkes Umsatzwachstum, 31%, also das schon mal sehr ordentlich, was aber mit Sicherheit sehr viel positiver jetzt vom Markt noch aufgenommen wurde. Sie hatten ein positives Net-Income, 153 Millionen Dollar, also auch nicht wenig, auch nicht irgendwie knapp oder so. Und das lag nicht irgendwie an irgendwelchen Einmalbelastungen oder ähnliches. Also man hat schon gesehen, das EBIT im Vorjahr lag noch bei minus 127,7 Millionen und jetzt in diesem Jahr bei plus 202,4 Millionen. Also ein wirklich sehr, sehr starkes Quartal gewesen von SEA. Und ich glaube, damit hat man den Markt doch schon deutlich überrascht, weil damit hätte man jetzt nicht unbedingt rechnen können. Man hat zuletzt gesehen, ja, sie sind wieder recht stark gewachsen, vor allem eben in ihrem Bereich des E-Commerce. Also da sind sie weiter sehr stark gewachsen. E-Commerce und Other Services 41% plus. Das ist mittlerweile besteht das Unternehmen fast nur noch aus der Sparte, wenn man es mal so ein bisschen nüchtern betrachtet, weil sie galten ja in der Corona-Zeit so als so ein Unternehmen, das so wie so ein magisches Dreieck bildet, also aus Gaming, aus E-Commerce und aus Fintech. Aber man muss halt so ehrlich sagen, also aktuell ist der ganz klare Treiber das E-Commerce-Geschäft und das ist sehr stark gelaufen. Ja, also die Umsätze, eben habe ich bereits erwähnt, 31% plus, Gross Profit ist um 29% gewachsen, also auch sehr stark gewesen. Und dann auf der Kostenebene, sie haben im Sales in Marketing weniger ausgegeben als im Jahr davor. Und das ist für SEA echt untypisch, ja, dass sie da weniger ausgeben, also 4% weniger. Und das bei dem Wachstum, das macht es natürlich schon stark. Und bei General Administrative Kosten, das ist ihr zweitgrößter Posten, sind sie eben auch nur in Anführungszeichen um 12% gewachsen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass sie so ein starkes Ergebnis hatten. Sie mussten auch noch Rückstellung machen für Credit Losses. Das hatten wir ja das Thema letztes Mal ebenfalls, dass es ja so die Ergebnisse belastet. Aber obwohl das Ganze um fast 50% nach oben gegangen ist, sind eben ihre gesamten Kosten nur um 5,7% gewachsen und damit bleibt dann so ein hervorragendes Quartal dann übrig. Also wir haben auch wirklich immer über SEA abgeschimpft, wenn das Quartal nicht positiv war, aber diesmal muss man echt sagen, sehr, sehr starkes Quartal, mit dem ich so persönlich nicht gerechnet hätte, gerade jetzt zu der Zeit schon, dass sie da jetzt auf einmal so stark in die Profitabilität dann rübergehen. Ja,
ja, mittlerweile plus 14%, krass.
Aber 111 Dollar, würde ich
Shopify
sagen.
Shopify plus 22% mittlerweile. Also wir nehmen jetzt hier, was haben wir? 14.50 Uhr, ist noch alles vorbörslich, nehmen wir auf. Was noch vielleicht ganz spannend ist, wieso die Zahlen von SEA so gut ankommen. Also dieser Bereich mit Gaming, Garena ist ja recht klein, aber er ist halt immer sehr profitabel gewesen. Es gibt ja dieses Spiel Free Fire, das wurde ja stark zensiert da teilweise und so. Aber die Bookings sind hier jetzt wieder um 30% gewachsen. Also das sieht jetzt auch wieder ganz gut aus, dass hier wieder das Wachstum zurückkehren könnte. Und was auch noch gesagt wurde vom CEO, dass das E-Commerce-Geschäft jetzt profitabel bleiben soll. Ja, Daniel hat es gesagt, die haben immer mal kurz dann gezeigt, nee, wir können ja profitabel sein, wir halbieren das Marketing oder noch mehr. Um das Wachstum geht aber auch zurück. Im nächsten Quartal, nee, hier TikTok ist Konkurrenz, wir müssen wieder Gas geben, Marketing wieder hochgefahren, dafür wieder einen Verlust gemacht. Diesmal hat man es geschafft, 30,8% zu wachsen, aber eben auch sehr profitabel zu sein. Das ist echt gut und wenn dieses gesunde Mittel gehalten wird, dann wäre das natürlich sehr, sehr stark. Ja, und auch dieser ganze Bereich mit der Kreditvergabe ist sehr stark gewachsen, 70%. Ist der Kreditbestand bei SEA Money, heißt das, gewachsen. Also sieht insgesamt echt gut aus, muss ich sagen. Das Ding ist halt wirklich einfach nur eine Wundertüte. Bei in dem Gaming-Bereich, also querbeet zweistelliges Wachstum jetzt wieder. 15,5% mehr aktive Nutzer, zahlende Nutzer sogar 24% mehr. Und auch die Buchungen pro Nutzer sind gestiegen. Aber 89 Cent, ja, also ich weiß nicht, was das da kostet hier in, sind sie wieder in Indien auch aktiv oder so? Wahrscheinlich immer nur ein paar Cent, wenn du da irgendwie was gegen Bezahlung machst bei Free Fire, aber es läppert sich halt trotzdem anscheinend, ja. Also es geht auf jeden Fall wieder jetzt in allen Sparten in die richtige Richtung und das macht natürlich das Unternehmen jetzt wieder extrem interessant, aber wie so oft, ja, die Reaktionen sind halt dann sehr heftig und sehr schnell. Die Aktie hat sich ja auch schon in diesem Jahr im Tief war sie bei 34 Dollar Anfang des Jahres. Jetzt sind wir bei 111 Dollar. Also der Markt hat natürlich auch da schon ein bisschen gewusst, dass es ganz gut läuft. Ja, aber ich glaube, vom Hype hoch sind sie auch immer noch sehr weit entfernt. Aber Muss man schon sagen, ja. Also es war echt ein extrem gutes Quartal bei SEA Limited.
Ja, also wirklich, dem kann man, glaube ich, nichts hinzufügen, genau. Und dann wollen wir auch auf einen echten Highflyer in diesem Jahr schauen, denn es gab nicht nur Tech-Aktien, die wirklich gut gelaufen sind, auch die Baumärkte sind teilweise sehr stark gelaufen, nachdem sie ja auch schwieriges, also vor allem letztes Jahr sehr schwierig für sie immer gewesen. Und der Home Depot hat, wie ich finde, auch sehr solide Zahlen präsentiert, denn sie haben vor allem jetzt auf der Umsatzseite ein deutliches Wachstum verzeichnen können. Das ist wirklich sehr stark gewesen. 6,6% mehr Umsatz als im Vorjahresquartal, 40,2 Milliarden. Ihr Gross Profit ist um 5,4% gewachsen. Also man sieht, die Cost of Sales, sie sind ein kleines bisschen stärker gewachsen, also um 7,3%. Deswegen ist Gross Profit oder die Gross Margin ein kleines bisschen nach unten gegangen. Was allerdings diesmal ein Problem war, weshalb sie beim Gewinn nicht wachsen konnten, ist die Abschreibung und die Amortisation, also Depreciation, Amortization. Die sind um über 16% gewachsen. Selling General Administrative um 8%. Also sie haben die Kosten noch nicht so ganz im Griff. Deswegen ist ihr Operating Income genau flat zum Vorjahr sozusagen gewesen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Home Depot besitzt auch sehr viele Immobilien selber. Das ist da bei denen auch immer ein Thema. Deswegen hatten sie ja auch lange Jahre zum Beispiel negatives Eigenkapital. Also die hatten da tatsächlich Negativwerte drinstehen, weil sie so viele Immobilien besitzen. Aber das ist bei dem Unternehmen tatsächlich recht unspektakulär. Ansonsten kann man sagen, man zeigt jetzt so, okay, die Konsumenten suchen doch wieder sehr viel mehr die Wege in die Baumärkte. Dann auf unter dem Strich bleibt das Geschäft noch nach wie vor ein bisschen schwierig, aber es ist ja auch ein sehr starkes Jahr jetzt bisher gewesen für die Werte. Also Home Depot ist gefühlt, ja, also fast immer, wenn man geschaut hat, sind die im Plus dieses Jahr gewesen. Auf ein Jahressicht 45% im Plus, also wirklich sehr stark gelaufen die Aktie. Hatte aber eben vor allem so, also wo der Bärenmarkt, der so Ende 2021 dann begonnen hat, da ist sie doch auch stärker unter Druck geraten, hat dann auch eine längere Zeit unten verbracht und ist jetzt so seit einem knappen Jahr ist sie jetzt also wirklich sehr stark gestiegen und notiert jetzt auch aktuell tatsächlich auf einem Allzeithoch, ja, also sehr stark auf jeden Fall momentan die Lage hier.
Ja, wahrscheinlich hilft denen jetzt natürlich auch. Ja. Zum einen hier, Trump, Make America Great Again, wird wieder viel gebaut. Ich hatte ja
mit
gesagt, Caterpillar ist ja auch einfach. Caterpillar ist ja nach der Wahl auch einfach um 10% gestiegen. Ja, es ist der absolute Wahnsinn. Also jetzt werden die Baumärkte geplündert. Aber was natürlich ja auch ein Thema ist, was ja zuvor in den Quartalsberichten immer gesagt wurde, dass diese hohen Zinsen, also Finanzierungen jetzt für größere Investitionen, wenn du dann eine Küche kaufen willst oder irgendwelche großen Maschinen, was weiß ich, dass das halt sehr teuer war durch die hohen Zinsen. Und wenn jetzt die Zinsen halt wieder sinken, das gibt natürlich auch wieder Rückenwind, um dann wieder größere Projekte umzusetzen. Vielleicht wird es auch alles ein bisschen schon eingepreist. Ja, die Aktie ist extrem gut gelaufen, aber haben auf jeden Fall die Erwartungen des Marktes sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Also beim Umsatz haben sie fast 1 Milliarde mehr als erwartet. Und im Ergebnis pro Aktie auch 13 Cent besser als erwartet. Es waren ja 3,78 $. Also ja, Aktie ist 1,5% im Plus. Ich kann mir trotzdem hier eher auch vorstellen, dass es mal ein Sell the News gibt, aber wer weiß das schon, ja? Aktuell alles ein bisschen Gaga am Markt.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, haben wir für heute die Themen abgearbeitet. In der nächsten Woche präsentiert euch Michael dann seine Aktien, die er aktuell günstig findet, weil in der
Palantir.
nächsten Folge, wir gucken mal, ob wir es in die nächste Folge mit reinbekommen können, aber ich kann euch versprechen, also wenn ihr jetzt schon die Folge mit Zahlen vollgepackt fandet, dann wartet mal auf die nächste, denn da sind unter anderem noch die Zahlen von Tencent, Allianz, Cisco, Walt Disney, Deutsche Telekom, Siemens, Applied Materials und auch Alibaba am Start. Deswegen, also auch da wieder viel zu viele für eine Folge. Deswegen werden wir wahrscheinlich dann Michaels Picks auf die nächste Woche
Ja.
verlegen. Aber schreibt doch gerne mal rein. Mich würde auch interessieren, welche Aktien findet ihr denn aktuell recht günstig von der Bewertung her? Schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch am Samstag wieder in alter Frische mit einschaltet. Deswegen
Ja.
macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.